So, ihr alle da draußen, Jesus Christus ist auferstanden. Mit diesem Ostergruß der orthodoxen Kirche möchte ich uns alle begrüßen. Und man sagt dann dazu, der ist wahrhaftig auferstanden. Oder auf Russisch Christos Voskres, воистину Voskres. Und ja, wir wollen heute hier das feiern, dass Jesus auferstanden ist. Und ja, die ganze Welt schaut heute den Christen zu oder hat die Möglichkeit, den Christen über Livestream und überall zuzuschauen, wie wir das bekennen, dass unser Herr und Heiland lebt, dass er nicht im Grab geblieben ist, dass das Grab leer ist. Und ja, feiert mit, lass uns auf Jesus schauen und ihm begegnen heute. Jesus, danke dafür, dass du auferstanden bist, danke, dass du lebst. Vater, danke, dass du deinen Sohn aus dem Grab herausgeholt hast und wir dadurch Leben haben und wir dadurch Leben mit dem Auferstandenen haben. Danke, Jesus. Danke, Vater. Und der Geist Gottes, danke, dass durch deine Kraft der Stein weggerollt war und dass durch deine Kraft Leben in den Leib hineingekommen ist und dass, so, dass auch wir Leben haben dürfen, wenn wir an dich glauben. Amen.
Ich lese jetzt die Ostergeschichte aus Johannes 20, die Auferstehung Jesu Christi. Am ersten Tag der Woche aber kommt Maria Magdalena früh, als es noch finster war, zum Grab und sieht, dass der Stein von dem Grab hinweggenommen war. Da läuft sie und kommt zu Simon Petrus und zu dem anderen Jünger, den Jesus lieb hatte, und spricht zu ihnen: Sie haben den Herrn aus dem Grab genommen und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Nun gingen Petrus und der andere Jünger hinaus und begaben sich zu dem Grab. Die beiden liefen aber miteinander. Und der andere Jünger lief voraus, schneller als Petrus, und kam zuerst zum Grab. Und er beugte sich hinein und sah die leinenen Tücher daliegen, ging jedoch nicht hinein. Da kommt Simon Petrus, der ihm folgte, und geht in das Grab hinein und sieht die Tücher daliegen und das Schweißtuch, das auf seinem Haupt war, nicht bei den Tüchern liegen, sondern für sich zusammengewickelt an einem besonderen Ort. Darauf ging auch der andere Jünger hinein, der zuerst zum Grab gekommen war, und er sah und glaubte. Denn sie verstanden die Schrift noch nicht, dass er aus den Toten auferstehen müsse. Nun gingen die Jünger wieder heim. Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Wie sie nun weinte, beugte sie sich in das Grab. Und sie sieht zwei Engel in weißen Kleidern sitzen, den einen beim Haupt, den anderen zu den Füßen, wo der Leib Jesu gelegen hatte. Und diese sprechen zu ihr: Frau, warum weinst du? Sie spricht zu ihnen: Sie haben meinen Herrn weggenommen, und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Und als sie das gesagt hatte, wandte sie sich um und sah Jesus dastehen und wusste nicht, dass es Jesus war. Jesus spricht zu ihr: Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Sie meint, es sei der Gärtner, und spricht zu ihm: Herr, wenn du ihn weggetragen hast, so sage mir, wo du ihn hingelegt hast, und ich will ihn holen. Jesus spricht zu ihr: Maria. Da wendet sie sich um und spricht zu ihm: Rabuni, das heißt Meister. Jesus spricht zu ihr: Rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zu meinem Vater. Geh aber zu meinen Brüdern und sag ihnen, ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Da kommt Maria Magdalena und verkündet den Jüngern, dass sie den Herrn gesehen und dass er dies zu ihr gesprochen habe. Als es nun an jedem Tag, dem ersten der Woche, Abend geworden war und die Türen verschlossen waren an dem Ort, wo sich die Jünger versammelt hatten, aus Furcht vor den Juden, da kam Jesus und trat in ihre Mitte und sprach zu ihnen: Friede sei mit euch. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, als sie den Herrn sahen. Da sprach Jesus wiederum zu ihnen: Friede sei mit euch. Gleich wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und nachdem er das gesagt hatte, hauchte er sie an und sprach zu ihnen: Empfangt Heiligen Geist. Welchen ihr die Sünde vergebt, denen sind sie vergeben. Welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. Thomas aber, einer von den Zwölfen, der Zwilling genannt wird, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Da sagten ihm die anderen Jünger: Wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen: Wenn ich nicht an seinen Händen das Nägelmal sehe und meinen Finger in das Nägelmal lege und meine Hand in seine Seite lege, so werde ich es niemals glauben. Und nach 8 Tagen waren seine Jünger wiederum drin und Thomas war bei ihnen. Da kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und tritt in ihre Mitte und spricht: Friede sei mit euch. Dann spricht er zu Thomas: Reiche deinen Finger her und sieh meine Hände, und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite, und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Und Thomas antwortete und sprach zu ihm: Mein Herr und mein Gott. Jesus spricht zu ihm: Thomas, du glaubst, weil du mich gesehen hast. Glückselig sind, die nicht sehen und doch glauben. Noch viele andere Zeichen tat Jesus nun vor seinen Jüngern, die in diesem Buch nicht geschrieben sind. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus, der Sohn Gottes ist, und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen.
Ja, heute feiern wir Ostern, die Auferstehung von Jesus, und wir haben jetzt gerade schon was gelesen, die Geschichte aus Johannes. Und Ostern ist ein Ende einer der größten Krisen der Menschheitsgeschichte. Es gibt die Krise zwischen Gott und Mensch, die Trennung von Gott und der Menschheit. Ja, die meisten kennen von euch ja die Geschichte, wie das zerbrochen ist. Aber Ostern, als Jesus Christus auferstanden ist und den Tod besiegt hat, ist diese Trennung aufgehoben worden. Und wir dürfen das heute feiern. Und Jesus hatte einen Plan, nachdem er auferstanden ist. Und über diesen Plan und das, was er dann gemacht hat, möchte ich heute sprechen. Die Bibel bietet uns da ganz viele Hinweise. Und wenn man die verschiedenen Auferstehungsgeschichten liest, kriegt man ein Riesenbild von dem, was passiert ist und was Jesus tat, nachdem er auferstanden ist. Ne? Er wollte, sein Herzenswunsch war, dass die Leute, mit denen er 3 Jahre unterwegs war, diese Botschaft, dass die Welt einen Retter hat, dass die Welt einen Ausweg hat, in die ganze Welt verkündigen, in die ganze Welt hinausgehen und erzählen von dem, dass Gott Mensch wurde und dass dadurch ein Weg aus dieser Krise, aus ein Weg aus dem Verlorensein, dass es diesen Weg jetzt nun gibt und dass Jesus dieser Weg ist. Aber was passierte? Jesus traf auf einen Haufen traumatisierter Menschen. Ne? Und wir haben ja jetzt eine Reihe über Krise. Ja, wie leben wir Glauben in der Krise? Was macht die Krise für uns? Was sind Krisen? Und diese Jünger und auch die Jüngerinnen, die ganzen Leute, die mit Jesus zusammen waren, erlebten gerade eine extreme Krise, ein extremes Verlusttrauma. Die erlebten, dass ihr ihre Hoffnung, ihr Glaube, alles, worauf sie gesetzt haben die letzten Jahre, 3 Jahre, Maria, ihr ganzes Leben, die Mutter Jesu, erlebten, dass er tot war. Ne? Sie erlebten, dass er dass das nicht funktioniert. Alle ihre Träume, alle ihre Ideen, alles, was sie sich in den Kopf gesetzt hatten, war zerbrochen. Und dieser traumatisierte und enttäuschte Haufen von Leuten versteckte sich dann auch noch dazu in irgendeinem Raum. Und sie saßen da. Und ich habe mich versucht, in sie so ein bisschen hineinzuversetzen, wie sie sich gefühlt haben müssen. Ne? Wenn ich sowas erlebt hätte, ne? Welche Enttäuschung da war. Was muss in ihren Köpfen vorgegangen sein? Das war nicht nur, dass Jesus gestorben sind. Alle ihre Träume, alle ihre Vorstellungen, alles, was sie sich erträumt haben, als sie mit Jesus unterwegs waren. All die Vorstellungen, dass Jesus der König sein wird, dass er von Jerusalem herrschen wird, dass sein Reich sich über die ganze Welt erstrecken wird. Die zerbrachen am Freitag. Ne? Und die saßen da. Was machen sie damit? All diese Fragen hatten sie. Gehen wir zurück nach Galiläa. Ja, aber was werden unsere Frauen sagen? Was werden unsere Freunde sagen? Was werden die Römer sagen? Was werden all die Leute in der Synagoge sagen? Werden die uns überhaupt wieder annehmen? Werden die überhaupt mit uns wieder Gemeinschaft haben wollen? All die verrückten Dinge gingen in ihrem Kopf. War aber auch eine Menge Scham und Schuld. Ne? Bis auf Johannes haben alle verlassen. Johannes war der Einzige, der am Kreuz war. Johannes, der Jüngste der Jünger. Genau. Und alle anderen waren weg. Die saßen da mit Schuld und Scham, Enttäuschung. Und tausende von Fragen rasten ihnen durch den Kopf. Wo war dieser Herrscher, der die Welt retten wollte? Wo war er, der uns alle befreien wollte von der Tyrannei der Römer? Wo war dieser Jesus? Und die Angst, dass jeden Moment jemand die Tür aufbricht und sie gefangen nimmt und auch sie kreuzigt. Die war allgegenwärtig und voller Zukunft, Ängste und Selbsterklage saßen die da. Und in dieses hinein bricht Maria Magdalena, öffnet die Tür und sagt, der Jesus, der Körper von unserem Heiland ist weg. Ne? Okay, dachten sie sich, Petrus, impulsiv wie er war, der reagiert dann. Ja? Also wir haben auch schon drüber geredet, dass in der Krise die Leute unterschiedlich reagieren. Und er rennt los. Ne? Johannes hinterher, Maria hinterher. Und die rennen zum Grab. Ne? Und das waren ja nicht 100 Meter, das waren schon ein Stück. Und dann kommen die da an und tatsächlich, das Grab ist leer. Das Grab ist leer. Johannes guckt rein. Petrus ist schon wieder zurück. Will er mit den Jüngern besprechen, was machen wir jetzt? Müssen wir jetzt fliehen? Weil vielleicht jetzt kommen die Römer und irgendjemand hat ja Jesus geklaut. Die werden uns die Schuld geben. Und Johannes bleibt einen Moment länger stehen und denkt sich, oh, Jesus hat doch gesagt, er wird auferstehen. Und dann in ihm kam so ein bisschen Glauben hoch, aber auch er sagte, okay, ich muss hinterher, Petrus wahrscheinlich ein bisschen sagen, hey, komm mal runter, weil er kannte ja Petrus. Und er ist auferstanden und ist auch weg. Maria blieb aber dort. Wir haben das ja gerade gelesen. Und Maria sieht nochmal hinein und sieht da Engel sitzen. Ne, und die Frau, und die weint, ne, all ihrer Schmerz wahrscheinlich bricht aus ihr heraus. Das war nicht so ein Weinen auch, ach ja, Jesus ist weg, sondern wirklich, sie war fertig. Was ist passiert? Wo ist er? Ich wollte ihn doch salben, ein letztes Mal seinen Körper berühren. Die war fertig, ne, und da sitzen zwei Engel, zwei Männer, die aussehen wie Engel und sagen, hey, warum weinst du? Was ist los? Und dann dreht sie sich um, und sieht da einen Mann vor sich stehen und er fragt sich, und sie fragt, hey, und die denkt, dass er der Gärtner ist. Hast du ihn mitgenommen? Hast du ihn mitgenommen? Zeig mir, wo er ist. Ich werde hingehen und ich werde ihn hierher wieder zurückbringen. Ich hole ihn ab. Es ist verrückt, dass eine Frau einen riesengroßen Menschen, einen Mann, ausgewachsenen Mann schleppen wollte. Aber es war das Herz von Maria. Sie wollte Jesus. Und dann fragt dieser Mensch, der da steht, Maria, wen suchst du? Und in dem Moment fällt Maria alles von den Augen, die Schuppen von den Augen, und sie erkennt, dass es Jesus ist. Und die war wahrscheinlich so impulsiv, wahrscheinlich wollte sie Jesus anspringen und ihn umarmen. Und Jesus sagt, hey, ruhig, ist gut, du darfst mich nicht anfassen, ich bin noch nicht hinaufgefahren zum Vater. Und geh und sag das meinen Brüdern. Und das ist verrückt, Jesus nennt hier zum ersten Mal seine Jünger Brüder. Ne, vorher hat er sie Freunde genannt, ganz am Anfang hat er sie sogar Knechte genannt. Aber die nennen sie zum ersten Mal Brüder. Er ist jetzt der Erste unter den Brüdern. Und Maria rennt los und erzählt das denen. Und bei ihr verändert sich alles. Es ist eine unglaubliche Geschichte, die wir hier erleben, von Menschen, die nicht wissen, wie es weitergeht. Und in der Zwischenzeit erlebten das auch noch ein paar andere. Maria ist dahin gerannt, hat das denen erzählt, die Jünger noch mehr überrascht. Und zwei sagen sich, okay, wir hauen ab. Die Emmaus-Brüder, die haben sich dann überlegt, okay, das wird uns jetzt wirklich bunt. Wir gehen nach Emmaus, das sind 12,5 Kilometer, jetzt Uhrzeit, ja, dann sind wir irgendwann vielleicht pünktlich da. Und die gehen los. Keine Ahnung, warum genau, aber sie wollten auf jeden Fall weg aus Jerusalem. Und sie gehen hin und da steht in Lukas geschrieben und sie unterhalten sich. Boah, was ist das denn? Ne? Was ist da passiert? Die spinnen doch wahrscheinlich alle. Hey, zuerst ist er gestorben, jetzt soll er auferstanden sein. Was? Ey, wir müssen weg aus Jerusalem, da gibt's richtig Stress. Ne? Und während sie sich so unterhalten, kommt ein Mann zu denen hinzu und sagt, hey, worüber redet ihr so? Und ja, bist du der Einzige, der das nicht gehört hat, was in Jerusalem passiert ist? Da wurde der Jesus gekreuzigt, der meinte, er wäre der Herr der Welt, er wäre der Messias. Und er sagt, lass uns mal sprechen. Und er geht mit denen und er kennt die meisten diese Geschichte. Und er erzählt ihnen alles, wie das sein sollte. Da steht geschrieben, er legt ihnen das Alte Testament, die Propheten, die Psalmen aus und erklärt ihnen, warum Jesus sterben musste, warum Jesus auferstehen musste. Er erklärte ihnen alles. Und er sagt zu ihm, hey, euer Herz ist träge, ne? Ihr müsst glauben, ne? Ihr müsst glauben. Und die gehen so und dann kommen die an bei Emmaus und es wird schon langsam so dunkel und dann sagen die und dann sagt tut dieser Mann so, als ob er weitergehen würde, ne? Und dann sagen sie, hey, komm, lass uns zusammen essen, das ist so schön mit dir. Wir fühlen uns so wohl, wir fühlen uns so verstanden. Endlich verstehen wir es. Wir müssen noch mal wahrscheinlich drüber nachdenken, ob wir morgen zurück nach Jerusalem gehen oder so. Ess mit uns. Und dann kommt Jesus mit denen mit und die setzen sich dort dahin. Und dann essen die und die sagen, hey, bete fürs Essen. Danke fürs Essen. Und in dem Moment, wo er betet, fällt es ihnen, sehen sie ihn. Sehen sie Jesus. Und dann, zack, ist er weggebeamt. Ist er weg. Er verschwindet. Die beiden dann mega motiviert, ne? Wieder zurück, 12,5 Kilometer Lauf. Wahrscheinlich dann zu schnell gerannt. Und ihr Herz brennt. Und die sagen sich, hey, als er mit uns geredet hat, das war ja damals wie sonst, unser Herz brannte. All unsere Trägheit, all das, was uns bedrückt hat, war weg. Und die rennen zurück und rennen da rein und erzählen das den Jüngern. Wahrscheinlich ein paar Minuten später taucht Jesus selber auf. Vielleicht ein paar Stunden, wir wissen es nicht. Bitte vergebt mir alle, die sehr jedes Jota, also ihr wisst, was ich meine. Ich erzähle das einfach so. Aber wie das für die war. Ein paar Minuten später taucht Jesus mitten unter ihnen auf. Und wir haben das gelesen. Er begrüßt sie, sagt Friede, Shalom, Shalom sei mit euch. Und die Jünger, also nächstes Schocktrauma oder ich weiß nicht, was die erleben mussten. Okay, ne? Und damit sie zurechtkamen, bekommen sie den Heiligen Geist. Er haucht sie an und sagt, empfangt Glauben, empfangt den Heiligen Geist. Ne? Und in Markus lesen wir, dass er bei dieser ersten Begegnung auch sagt, hey, euer Herz ist hart. Ihr habt ein ungläubiges Herz. Warum macht ihr das? Ich habe euch das doch 3 Jahre erzählt. Ich habe euch 3 Jahre erzählt, was passieren wird. Ich habe euch mindestens 3-mal erzählt, dass ich leiden muss, dass ich alle eure Sünden auf mich tragen muss. Und wir wissen nicht wann, dann verschwindet er. Und Thomas taucht irgendwann auf. Naja, und Thomas sind ja normal, ist auch okay. Das ist der deutsche Skeptiker, der alles schriftlich haben will, der 3-mal drüber nachdenken will, vielleicht der sachorientierte Typ. wir wissen das nicht, wie es war. Und er sagt, nee, Leute, ist das schön, dass ihr alle gesehen habt. Ich kenne euch ja wahrscheinlich, ihr seid alle im vollen Film. Und ich tu mir das nicht nochmal an. Also so eine Begeisterung. Ich war einmal begeistert, aber nee. Erst wenn ich meine Hände in seine Rippe legen kann, seine Hände berühren darf, dann werde ich glauben. Und es steht geschrieben, 8 Tage vergehen. Das ist, finde ich, auch irgendwie ein bisschen verrückt, dass Jesus die hat so viel warten lassen. Wir wissen nicht, ob er vielleicht zwischendurch auftauchte oder so. Aber die waren ziemlich viel alleine mit sich. Und die debattierten weiterhin, gehen wir jetzt angeln, gehen wir fischen, was tun wir jetzt? Und die sind ja auch dann wieder fischen gegangen. Aber dann taucht er auf, Jesus, für Thomas. Er taucht für Thomas auf. Ne? Es steht wirklich geschrieben. Und dann sagt er, hey Thomas, komm, berühre mich. Schau mich an. Hier, ich bin Jesus. Und Thomas, Flash, begeistert. Ich weiß nicht, was ich machen würde, wenn ich das erleben würde. Und er sagt, hey Thomas, dein ungläubiges Herz, das geht so nicht. Na, es ist besser, dass wenn du glauben würdest. Ich tauch gerne bei dir auf. Ich zeig mich gerne dir, aber es wäre besser, wenn du glauben würdest. Und dann gibt es noch die erste Seelsorge-Versöhnungsgeschichte der Bibel. Vielleicht gibt es auch ein paar andere, aber des Neuen Testaments. Das ist das Gespräch von Jesus und Petrus. Die Jünger. Das ist ja das Spannende, vielleicht so ein kleiner Einschub. Ne? Es ist ja nicht so, dass Auferstehung, die Jünger flippen aus, rennen auf die Straße, springen rum, rennen in den Tempel, machen Bätsch, zu den Priestern, zu Pilatus, zu all den Leuten, sondern die sind weiterhin in diesem Obergemacht abgeschlossen und sitzen da fest. Und irgendwann trauen die sich, okay, sagen ja jetzt die Luft ist rein, wir gehen nach Galiläa. Es hat sich alles irgendwie beruhigt. Die Soldaten, die jetzt Jesus suchen, sind jetzt auch weg. Haben sich sozusagen in eine eigene Ausgangssperre verschrieben. Vielleicht gab es ja auch eine, dass keiner weg durfte, weil die alle Jesus gesucht haben, wissen wir ja nicht. Aber nach 8 Tagen, frühestens, sind die weg und sind wieder am Fischen. Das ist auch sehr häufig, was passiert, wenn Menschen eine Krise erleben. Ja, wir haben für etwas total gebrannt, wir haben für etwas total gelebt, vielleicht für die Gemeinde oder für einen Job, für eine Vision, und dann werden wir enttäuscht. Und das, was wir sehr häufig machen, wir gehen wieder zurück zu dem, wo wir mal waren, zu dem, wo wir gut drin sind, weil wir brauchen diese Anerkennung in uns drin. Ne? Und Petrus, er war ein guter Fischer und seine Truppe, die meisten der Jünger waren ja auch Fischer, und so gehen die wieder zurück und sind beim und angeln. Naja, Fischen, Entschuldigung, mit Netzen. Heute angeln wir mit Netzen und fangen natürlich nichts, weil Jesus will ja eine Gelegenheit haben, um mit denen wieder zu connecten. Und plötzlich sehen die da Jesus und Petrus springt raus, Petrus halt, ne, und schwimmt dahin. Vielleicht hat er ihn 8 Tage nicht gesehen, wow, super. Und dann unterhalten die und sagen, Jesus, hey, Petrus, raus, geh wieder raus und wieder angeln, wieder fischen. Und diesmal widerspricht Petrus nicht, macht's einfach, die fangen voll viel Fisch. Ihr kennt die Geschichte. Und dann sitzen die zusammen und Jesus macht in der Zwischenzeit Frühstück. Ne? Er kommt, also voller gute Gruppentherapeut, macht so jetzt für alle Essen. Ne? Die kriegen was zu essen, ihr Magen wird voll, es wird warm, das Feuer wärmt, es ist eine tolle Atmosphäre, Jesus ist da, die Jünger haben Erfolg. Haufen Fische, über 200, gibt es eine spezielle Zahl, da gibt es Predigten sogar dazu, warum da so viele Fische waren. Und Jesus ist dann da und er knüpft sich dann den Lieder vor. Wenn er Petrus Herz hat, dann wird das schon laufen. Ne? Und dann redet er mit Jesus, mit Petrus. Ne? Und was erstes, was er macht, er stellt diese Beziehung wieder her. Petrus, liebst du mich? Ne, er sagt, hey, ich habe dir vergeben, liebst du mich? Ne? Und als zweites, was er macht, Jesus, der auferstandene Jesus, er macht jetzt nicht irgendwie die Hand auflegen und Power in Petrus hinein, er spricht mit ihm, er berührt ihn, er redet mit ihm und sagt, hey, weide meine Lämmer, ne, kümmere dich um die Leute, die ich auf dieser Welt habe. Ne, und er gibt ihm Bestimmung, er gibt ihm Anerkennung. Er sagt, hey, ich liebe dich, unsere Beziehung ist wiederhergestellt und auch deine Berufung ist wiederhergestellt. Ich habe einen Plan für dich und ich habe einen Plan für dein Leben und ich habe einen Plan für alle, die mit dir sind. Petrus fühlt sich wieder cool oder gut. Und dann als erstes, was er dann macht, da liegt dann der Johannes oder ist dann der Johannes da und wahrscheinlich war er ein bisschen eifersüchtig auf ihn. Und ja, Jesus, was ist jetzt mit dem Johannes, der da bei dir da gekuschelt hat beim Abendmahl? Und Jesus, ich weiß nicht, wahrscheinlich seufzt er oder so und sagt, hey Petrus, das geht dich nichts an, was mit Johannes ist. Er grenzt ab und sagt, Petrus, kümmere dich um deine Sache. Kümmere dich um das, wofür ich dich berufen habe. Ne? Und er arbeitet mit Petrus. Das ist verrückt, dass der Auferstandene, der hätte die ganze Welt auf den Kopf stellen können. Der hätte, weiß ich nicht, was er machen hätte können. Aber was macht er? Er kommt und begegnet seinen Jüngern einzeln. Er begegnet Maria, er begegnet den Emmaus-Jüngern, er begegnet ihnen da, wo ihre größte Sehnsucht ist. Marias Sehnsucht war bei, sie wollte Jesus finden. Die Emmaus-Jünger wollten Fragen, Antworten haben. Petrus brauchte Vergebung und Versöhnung. Johannes brauchte vielleicht ein bisschen Schutz vor Petrus. Wissen wir nicht. Aber Jesus kümmert sich um den Einzelnen. Er kümmert sich um seine Leute. Er ist bei ihnen. Und Jesus knüpft sich nicht den Hohepriester vor. Er geht nicht zu Pilatus und diskutiert mit ihm philosophisch, was ist die Wahrheit? Weil jetzt würde der Pilatus ja zuhören, wenn Jesus vor ihm steht. Was ist die Wahrheit? Die große philosophische Frage. Jesus hätte jetzt eine Antwort und hätte den Beweis, den ultimativen Beweis, dass er die Wahrheit ist. Aber er tut es nicht. Will auch keine öffentliche Rechtfertigung. Er will nicht, dass die ganze Welt weiß, dass er unrecht verurteilt worden ist. Nein, was er macht, er beruft und wiederherstellt die Seinen. Und er will keinen öffentlichen Auftritt, keine laute Musik. Er will kein Event mit tausenden Menschen. Was wir uns so vorstellen halt, eine Erweckung. Bam. Ihr wisst, was ich meine. Nein, der Auferstandene kümmert sich um den. Keine Angst an alle, die jetzt denken, oh, Pfingsten wird kommen. Es wird das Event geben. Es wird die Ausgießung des Heiligen Geistes geben. Es wird die Kraft kommen. Es wird die Power da sein. Menschen werden geheilt werden. Es entsteht eine starke Gemeinde. Ne? Und Pfingsten werde ich nicht eine Predigt predigen, wo man sagt, Jesus kümmert sich um den Einzelnen. Wir werden über Gemeinde predigen. Wir werden darüber über die Kraft Gottes predigen. Aber das Zeugnis, was wir hier haben, ist nach der Auferstehung, Jesus kümmert sich um seine Leute. Er ist bei ihnen. Er erklärt ihnen alles nochmal. Er bereitet sie vor auf das, was kommen wird. Und er setzt die Prioritäten gerade. Und durch die Bibel ist Gottes Handeln sehr, sehr oft so. Gott sucht sich kein Megavolk aus, um die Welt zu beeindrucken, sondern Gott sucht sich das kleinste Volk. Es gibt Bibelstellen. Das kleinste Volk unter den Völkern habe ich erwählt, um meine Größe an ihnen zu zeigen. Gott sucht sich keinen perfekten Lieblingskönig aus, sondern er sucht sich David aus, einen kleinen Jungen, der ganz viele Fehler und Sünden begeht. Aber er ist der einzige König, von dem er sagt, er ist ein Mann nach meinem Herzen. Gott wird nicht in eine königliche Familie hineingeboren. Er wird nicht in Rom geboren oder in Jerusalem, sondern wird in eine Zimmermannsfamilie hineingeboren. Von einem einfachen Mann, der älter war, der eine ganz junge Frau hatte. Einfache Leute, vielleicht wie du und ich. Jesus wollte mit den großen Auftritt. Als er einmal als König erhoben werden wollte, da weigerte er sich, meinte, hey, nein, meine Zeit ist nicht gekommen. Und nach der Auferstehung, seine Zeit ist nicht gekommen. Er kümmert sich um seine Leute. Er war ein Freund von Prostituierten und Zöllnern. Er war dort. Er war nicht bei den Perfekten. Er war nicht bei denen, wo alles glänzt, sondern er war da, wo der Schmerz war. Er war da, wo die Leute wussten, dass sie Sünder sind und dass sie ihn brauchen. Die Kranken, die Gesunden brauchen keinen Arzt, aber die Kranken. Und Jesus Herz ist voll ausgerichtet auf die Menschen. Und das Volk aus Ägypten herausführte, da gibt es ja die Mose, wer mit Mose in der Wüste ist, der kümmert sich um sie, der gibt ihnen Essen. Und er will zu denen sprechen, er will mit denen zusammen sein. Aber das Volk sagt, nein, 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 nein. Mose, geh du und rede du mit Gott. Wir haben Angst, wenn er redet, dass wir dann sterben werden. Ja, und das ist sehr, sehr oft auch bei uns. Sehr, sehr oft bei uns ist, hey, nee, Jesus, rede mit dem großen Prediger oder rede mit dem Lobpreisleiter oder wem auch immer, ne? Oder da gibt's doch die riesengroße Gemeinde, geh dahin und rede dahin, aber bitte, oder sag mir nicht, dass ich das machen soll. Ne, wir schieben gerne weg die Verantwortung auf anderen. Wir leben gerne im Lobpreis oder in den Gottesdiensten von den anderen. Aber was Jesus will, er will mit dir, mit mir Gemeinschaft haben. Ne, er sucht, er schaut auf den Einzelnen. Ne, und daraus entsteht Intimität. Jesus sagt einmal, freut euch nicht darüber, dass die Dämonen euch untertan sind. Freut euch nicht, dass die Kranken geheilt werden, sondern freut euch, dass denn euer Name im Buch des Lebens geschrieben steht. Ne, das ist, was für Jesus wichtig war. Jesus wollte, dass die Menschen errettet werden, dass sie geheilt werden, dass sie im Buch des Lebens seines Vaters stehen. Auch wir können beschäftigt sein, wir können verletzt sein, wir können verlassen sein, enttäuscht sein. Und sehr, sehr viele Menschen gerade sorgen sich um ihre Arbeit, Existenzen sind am Limit, die sind voller Sorge. Die ganze Welt weiß nicht, wie es weitergehen wird. Und Menschen sind voll Scham. Das ist eine ganz heftige Sache, weil sie gesündigt haben, weil sie gestohlen haben, weil sie betrogen haben, sind voller Abhängigkeiten, sind voller Lust, sind voll in sich gefangen. Und gerade in diese Krisen möchte der Auferstandene hineinkommen. Gerade hier möchte er an unserem Herzen arbeiten. Hier möchte er sagen, hey, tu weg dein hartes Herz. Habe Glauben. Dein Herz soll nicht so träge sein. Ne, glaube mir. Glaube mir, dass ich für dich auferstanden bin. Glaube mir, dass ich für dich gestorben bin. Glaube mir. Ich will dich freisetzen. Ich will dich befähigen. Ich will dich bestätigen. Ne, aber das passiert nicht in der großen Menge mit Tausenden, 12.000, 10.000, 5.000. Oder 300 Menschen, sondern es passiert in der Intimität mit Jesus. Es passiert in einer stillen Kammer. Und wir sind alle jetzt in diesem Shutdown, Ausgangssperre oder was auch immer, wie man das immer nennt. Und ich habe das in den letzten Wochen immer wieder gesagt, bei meinen Lifehacks oder Fokus in der Krise. Wir sollen diese Zeit nutzen, um Jesus zu begegnen. Ne, und wir lesen diese Auferstehungsgeschichten und Jesus möchte das. Ne, er möchte uns zuerst begegnen, weil aus der Intimität, aus der Vertrautheit, aus der Wiederherstellung, wenn wir ganz sind, wenn wir heile sind, und das passiert mit dir und Jesus, ne, daraus folgt dann die Kraft, die Autorität. Daraus kommt Pfingsten. Ne, darauf kann Gott seinen Geist gießen. Und es ist kein Widerspruch mit Pfingsten. Es ist eine Voraussetzung für Pfingsten. Es ist eine Voraussetzung, dass die Kraft Gottes kommt. Es ist eine Voraussetzung, dass wir hinausgehen können, das Evangelium predigen können, dass wenn wir für Kranke beten, dass sie geheilt werden. Die Voraussetzung ist, dass ich dem Auferstandenen begegne. So wie die Jünger und wie Maria ihm begegnet sind. Wir haben nun eine einmalige Chance, Jesus näher zu kommen. Die Bibel spricht sogar von noch schrecklicheren Ereignissen, die kommen werden als die Corona-Krise. Ne? Wir können immerhin noch so miteinander kommunizieren. Was wäre, wenn wir einen Shutdown hätten vom Internet, von allem. Wie würde es dir gehen, wenn du nicht rausgehen durftest? Naja, wenn du keine Kommunikation hättest. Naja, es ist technisch, ist das möglich. Wenn eine andere Krise kommt, wenn irgendwas anderes passiert. Naja, was wäre dann? Wie würde es dir gehen, wenn du dich nicht den ganzen Tag beriesen lässt von allen möglichen Dingen? Und ich will weg, ich will euch aufrufen, zu Jesus, zu dem Auferstandenen zu gehen und mit ihm Gemeinschaft zu haben, Zeit mit ihm zu verbringen. Ein Mann, der das für mich ein Vorbild war, oder Vorbild, jetzt gestorben, aber Vorbild ist, das ist Richard Wurmbrand. Richard Wurmbrand. Und weil er Jesus nicht verleugnen wollte, beziehungsweise weil er nicht auf den Kommunismus schwören wollte und auf Jesus, kam er ins Gefängnis. Und in diesem Gefängnis wurde er gefoltert. Es gibt das Buch Gefoltert für Christus. Es hat viele Bücher geschrieben, es gibt viele Kurzpredigten von ihm aus dieser Zeit. Und er wurde unter Drogen gesetzt, er war ganz viel alleine. Und er erzählt später, er konnte nicht mehr das Vaterunser beten. Er hat es vergessen, weil er so dicht war, weil er so geschlagen war, weil er so unter Drogen war. Der vergaß die Namen seiner Kinder, seiner Frau. Aber das Einzige, was er nicht vergessen hatte, war Jesus. Er sagte, ich wusste die ganze Zeit, dass Jesus mit mir ist. Der erlebte ein komplettes Abschneiden von seinem Leben, von seinem ganzen Sein. Aber weil er den Auferstandenen vorher begegnet hatte, weil er Zeit mit ihm verbracht hatte, weil sein Tank, kann man sagen, voll war mit Jesus, konnte, als alles andere ging, blieb Jesus. Blieb der auferstandene Jesus. Und ich möchte uns wirklich alle ermutigen, uns dem Auferstandenen zuzuwenden. Ich möchte uns alle ermutigen, zu Jesus zu rennen, zu ihm zu gehen, Zeit mit ihm zu verbringen. Wenn eure Kinder schlafen oder wenn ihr, ja, steht früher auf oder geht später ins Bett, aber verbringt Zeit mit Jesus. Das kann keiner für euch machen. Nein, niemand kann für dich Zeit für ihn haben. Und wenn ihr dann euch Zeit nimmt, seid da, seid in der Gegenwart. Weil Jesus ist in der Gegenwart. Bringt eure Gedanken zur Ruhe über die Vergangenheit, bringt eure Gedanken zur Ruhe, was morgen sein wird. Und ladet Jesus ein. Wartet auf Jesus, weil er möchte euch begegnen. Er möchte euch Perspektive schenken. Er möchte euch sagen, was er mit euch vorhat. Der Auferstandene möchte dir in deiner Krise, ob das jetzt die Corona-Krise ist oder wie wir in den letzten Wochen immer wieder gesagt haben, für viele ist das eine Krise, die da drauf einfach kommt. Ihr seid in vielen anderen Krisen drin im Leben. Na? Er möchte dir begegnen. So wie der Auferstandene seinen Jüngern begegnet ist, möchte auch heute dir begegnen. Er möchte dich heilen, er möchte dich wiederherstellen, er möchte dich bestätigen. Und ich ermutige dich, mach deine Herzensaugen auf und glaube. Amen. Jesus, danke, dass du nicht im Grab geblieben bist, Jesus. Danke, dass wir nicht in der Krise festsitzen müssen, Jesus. Danke, dass du uns begegnen möchtest, Jesus. Danke, dass dein Herz sich nach uns sehnt. Danke, dass du unsere Brüder und Schwestern nennst, Jesus. Danke, Jesus. Danke, dass du bei uns sein möchtest, Jesus. Dass dein Herz sich nach uns verlangt, Jesus. Dass du dir nicht nur sehnst, dass wir uns nach dir verlangen, sondern dass dein Herz sich nach dir, dass dein Herz sich nach uns verlangt. Dass du uns berühren willst, dass du uns heilen willst, dass du uns befähigen willst, sodass wir hinausgehen können in diese Welt und deinen Namen verkündigen können, Jesus. Danke, Vater, dass du deinen Sohn hast auferstehen lassen. Danke, Heiliger Geist, dass du mit der Kraft kamst und Leben erschaffen hast. Danke, Herr. Amen.